DW Menschen und Märkte.
Die britische Premierministerin Theresa May empfängt Vertreter europäischer Wirtschaftsverbände und zur Weltklimakonferenz in Bonn. Die Deiche sind sicher, im Moment. Das und mehr jetzt. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Großbritannien verlässt Ende März 2019 die EU. Die Verhandlungen über die Austrittsmodalitäten zwischen London und Brüssel verlaufen zäh. Europäische Wirtschaftsverbände haben bei einem Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May eindringlich vor den Folgen eines ungeregelten EU-Austritts gewarnt. An dem Gespräch heute in London nahmen auch Vertreter des Bundesverbandes der deutschen Industrie BDI und der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände BDA teil. Einzelheiten von Ralf Siener.
Etwas verwundert war der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Joachim Lang, als ihn eine Einladung der britischen Premierministerin zur heutigen Brexit-Diskussion in Downing Street No. 10 erreichte, ohne Vorwarnung aus London. Via BBC hatte der BDI-Mann der Regierung May bereits zuvor mitgeteilt, was er von deren politischem Brexit-Management hält. Nämlich gar nichts. Die britischen Offerten zu den künftigen Rechten von EU-Bürgern seien schlicht unzureichend. Die Vorschläge zur zukünftigen irisch-nordirischen Grenze nicht praktikabel. Und die Finanzfrage, die sei ebenfalls von London nicht ausreichend ernst genommen, so die Diagnose des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Stattdessen flüchte sich die May-Regierung in eine Vielzahl von Papieren über das zukünftige Handelsverhältnis mit der EU. Doch auch diese Papiere sind aus Sicht der deutschen Industrie ein britischer Offenbarungseid. Denn sie zeugen aus BDI-Sicht nicht davon, dass Großbritannien nach über 40 Jahren EU-Mitgliedschaft die Tragweite seines Austritts erkennt. So teilte es BDI-Hauptgeschäftsführer Lang ganz ohne vornehme britische Zurückhaltung den Pressevertretern aus dem Vereinigten Königreich mit und wurde sehr konkret. Die britischen Vorschläge zur Zollabwicklung, die seien viel zu bürokratisch und für Unternehmen im betrieblichen Alltag schlicht nicht praktikabel. Es sind sehr viele Unternehmen von dem Brexit betroffen. Denn allein das Handelsvolumen zwischen Großbritannien und Deutschland beläuft sich auf über 140 Milliarden Euro. Deutsche Firmen stellen im Vereinigten Königreich rund 400.000 Arbeitsplätze, über denen das Damoklesschwert der Brexit-Unsicherheit schwebt.
Großbritannien ist für Deutschland in der EU ein wichtiger Partner,
betont auch Martin Wansleben, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammers.
Wenn es um internationale Handelspolitik geht, wenn es um Wettbewerbsfähigkeitspolitik in Europa geht,
dann sei im Rückblick eines klar.
Da waren die eigentlich unsere engsten Verbündeten.
Mit Blick auf den Brexit steht aus deutscher Industriesicht eines zweifelsfrei fest.
Deutschland sind diejenigen, die am meisten politisch verlieren.
Doch bei aller Betroffenheit über den Verlust der britischen Solidarität zu Deutschland in der EU steht für den Bund der deutschen Industrie fest, er lässt sich von Theresa May nicht gegen Angela Merkel instrumentalisieren und auch nicht gegen Michel Barnier, den Chefunterhändler der EU-Kommission. Die deutsche Industrie steht ohne jede Einschränkung hinter der Brexit-Verhandlungsstrategie der EU.
So viel von Ralf Siener. Mitten in die Bonner Weltklimakonferenz platzt eine deprimierende Studie. Demnach ist der CO2-Ausstoß erstmals seit 3 Jahren wieder gestiegen. Der von einem internationalen Forscherteam erarbeitete Report Globales Kohlenstoffbudget sagt für das laufende Jahr 2017 einen Anstieg um 2% voraus. Vorher waren die Emissionen 3 Jahre gleich geblieben. Auch für 2018 rechnen die Forscher mit einer steigenden Belastung. Der Großteil der Kohlendioxid-Emissionen entfällt auf die üblichen Verdächtigen Kohle, Gas und Öl. Detlef Repen.
Dr. Glenn Peters vom Cicero Klimaforschungsinstitut in Oslo hat den Verhandlern bei der Weltklimakonferenz eine schlechte Nachricht zu überbringen.
In 2017 we have some bad news. We expect emissions to go up around about 2% to a new record high.
Um 2% werden die globalen Treibhausgasemissionen in diesem Jahr steigen auf ein neues Rekordhoch. 76 Forscher aus 57 Instituten in aller Welt haben sich die Länderstatistiken der ersten 9 Monate angesehen und sind sich sicher, nach 3 Jahren der Stagnation bläst die Menschheit wieder deutlich mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre.
We had some good news.
Ab 2010 sind die Emissionen weniger stark gestiegen und sind dann sogar von 2014 bis 2016 gleich geblieben. Das brachte die nötige Hoffnung in die Klimadiskussion, dass die Länder die Vorgabe des Pariser Klimaschutzabkommens schaffen. Die Erde soll sich nicht um mehr als 2 Grad aufheizen.
Aber diese Hoffnung ist erstmal weg.
Ende 2016
hat die chinesische Regierung die Wirtschaft nochmal angekurbelt. Das hat die industrielle Produktion hochgefahren. Gleichzeitig war es in China trockener als sonst. Die Wasserkraftwerke konnten weniger Strom liefern. Das zusammen hat die Emissionen Chinas um 3,5% steigen lassen.
Und weil China für fast 30% der gesamten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist, viele andere Entwicklungsländer auch etwas mehr CO2 ausgestoßen haben, stiegen die Gesamtemissionen eben um ungefähr 2% an. Denn die Emissionen der USA und der EU-Länder stagnierten zuletzt, statt weiter zu fallen. Sie konnten das also nicht kompensieren. Keine gute Nachricht, sagt Bundesumweltministerin Barbara Hendricks, aber auch kein unerträglich neuer Druck auf die Verhandler.
Das wird wiederum noch natürlich die Verhandlungen beeinflussen. Das ist sicher so. Aber ich glaube nicht, dass man einen zusätzlichen Druck hier in den Verhandlungen aufbauen muss. Denn diejenigen, die hier verhandeln, die kennen ihre Verantwortung.
Sagt Bundesumweltministerin Barbara Hendricks in einem Beitrag von Detlef Repen. Der Klimawandel führt auch zu einem steigenden Meeresspiegel, der wiederum den Küstenbewohnern zu schaffen macht. Denn Küstenschutz ist eine komplizierte Sache. Er ist aufwendig und teuer, aber für die Menschen an der Küste ist er schlicht unverzichtbar. Im nordwestdeutschen Reiderland ist dafür die Reider Deichacht verantwortlich, eine private Organisation, die sich über die Mitgliedsbeiträge der Küstenbewohner finanziert. Wie ist es um den Küstenschutz an der deutschen Nordseeküste im Jahr 2017 bestellt? Mein Kollege Dirk Ulrich Kaufmann hat sich umgesehen und umgehört.
An einem 1. November, dem katholischen Feiertag aller Heiligen, hat es bislang 5 Sturmfluten gegeben, die heute noch im Gedächtnis sind. Die 5. und jüngste Allerheiligenflut kam 2006 die Ems hinaufgeschossen. Oberdeichrichter Meint Henzmann erinnert sich noch genau an diese Nacht. Im ruhigen und warmen Wohnzimmer seines Hauses erzählt er, während draußen eine dunkle, windige und verregnete Herbstnacht hereinbricht, von der Flut vor 11 Jahren.
Wir hatten tagsüber keinen Wind. Und wie ich dann nachts um 11, 11:30 nach Hause fuhr, da bin ich unterwegs stehen geblieben. Da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Sturm ohne Ende. Das hatte sich so schnell aufgebauscht. Dann bin ich zum Deich gefahren und da war in der Ems normales Wasser. Da bin ich eigentlich ganz beruhigt ins Bett gegangen, weil ich gedacht habe, da kommt nichts. Morgens um 5, da kriegte ich einen Anruf vom NRWKN, ich müsste sofort nach Ditzum, es wäre eine ganz schwere Sturmflut. Ja, dann bin ich da sofort hingefahren und wie ich da reingeguckt habe, habe ich gedacht, und das in einer Nacht. Das Wasser ist da so extrem reingedrückt, da hatten wir bedeutend höher wie 62, bedeutend höher.
Im Februar 1962 hatte eine Sturmflut die deutsche Nordseeküste heimgesucht. Vor allem in Hamburg richtete sie große Schäden an. Nach zahlreichen Deichbrüchen hatten ganze Stadtteile unter Wasser gestanden. Mehr als 340 Menschen starben. Auch weiter im Westen, im Reiderland, war der Deich an einer Stelle gebrochen. Und nur ein Zufall hatte das niedrig gelegene Land vor einer Überschwemmung bewahrt. Das Reiderland liegt zwischen dem linken Ufer der Ems und der Grenze zu den Niederlanden. Im Norden grenzt es an den Dollard und reicht bis auf die Höhe von Papenburg nach Süden. Hier ist die Reider-Deichacht für Bau und Erhalt der Deiche auf einer Länge von 48 Kilometern verantwortlich. Der Geschäftsführer der Reider-Deichacht, Stefan Michels, weiß um den Wert seiner Arbeit. Gäbe es die Deiche nicht, sagt er.
Dann würde unser Verbandsgebiet 2-mal täglich unter Wasser stehen.
Meint Henzmann ergänzt.
Da könnte man nicht mehr wohnen.
Der Grund: An der Küste im deutschen Nordwesten beträgt der Tidenhub, also der Unterschied des Wasserstandes bei Niedrigwasser und bei Hochwasser, ungefähr 3,5 Meter. Die für den Deichbau gültige Bemessungsgröße ist das Normal Null. Das mittlere Tidenwasser, also der Wasserstand genau zwischen Niedrig- und Hochwasser. Und ziemlich genau auf dieser Höhe liegt auch das Reiderland. Zweimal täglich liegt der Wasserstand der Nordsee rund 170 Zentimeter darüber, zweimal um ebenso viel darunter, mal etwas mehr, mal etwas weniger, abhängig vom Stand des Mondes und der Sonne. Wenige Kilometer bevor die Ems in den Dollart fließt, schließt heute ein mächtiger Bau den Fluss ab. Das Ems-Sperrwerk zwischen den Dörfern Nendorp im Reiderland und Gandersum am anderen Ufer der Ems. Sein Zweck, bei hoch auflaufenden Sturmfluten den Fluss abzuriegeln, das Wasser draußen zu halten, wie es Reinhard Backer sagt. Er ist Dezernent beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz.
Im Falle der Sturmflut ist es so, dass wir die Tore immer dann schließen, wenn Sturmtiden vorhergesagt sind, die mehr als 2 Meter über dem mittleren Tidehochwasser auflaufen. Immer dann, wenn der Außenwasserstand gleich hoch wie der Binnenwasserstand ist, dann öffnen wir die Tore wieder.
Seine erste große Bewährungsprobe bestand das Sperrwerk Sobacker im November 2006.
Diese Sturmflut, die damals aufgelaufen ist, war sehr heftig. Sie war etwa 90 Zentimeter unter unserem maximal angesetzten Wasserstand und damit ein 100-jähriges Ereignis. Und das war schon heftig.
Die Kosten für das Ems-Sperrwerk kann Reinhard Backer genau beziffern.
Das Bauwerk hat 223,6 Millionen Euro gekostet. Der Unterhalt ist mal festgelegt worden, etwa mit 1,5 bis 2 Millionen pro Jahr. Da sind wir noch lange nicht. Wir haben zurzeit einen Aufwand- und Investitionshaushalt von etwa 700.000 bis 900.000 pro Jahr.
Bei Deichbau und Unterhalt kann man nicht so präzise kalkulieren. Hinter dem Sperrwerk, sozusagen auf seiner Binnenseite, sind die Deiche niedriger, weil ja die Sperrtore die höchsten Wasserstände aussperren. Gäbe es diese Sperre nicht, müssten die Deiche auf einer Länge von mehr als 30 Kilometern erhöht werden. Denn die Ems ist dutzende Kilometer ins Land hinein bis zur ersten Schleuse hinter Papenburg, ein Tidengewässer. Das heißt, dass es dort auch Ebbe und Flut gibt. Zweimal am Tag drückt Meerwasser in den Fluss und lässt den Wasserstand steigen. Zweimal fließt es mit dem Flusswasser wieder ins Meer hinaus. Deshalb müssen die Deiche so weit ins Land hineinstehen. Stefan Michels beschreibt, was die Kalkulation für den Deichbau so schwierig macht. So schwierig, dass es nicht möglich ist zu sagen, so und so viel Kilometer Deich kosten so und so viel Geld.
Alle Deiche unterhalb des Sperrwerks hätte man anfassen müssen, um sie zu erhöhen mit all den Problemen, die damit zusammenhängen. Sei es, dass dann landwirtschaftliche Nutzfläche unter anderem wieder verloren geht, nicht dran zu denken ist, wenn da jetzt irgendwelche Wohnbebauung im Weg gestanden hätte. Es wäre extrem schwierig geworden, das umzusetzen.
Welche Wasserstände die Zukunft bringen wird, kann niemand seriös vorhersagen. Der Klimawandel findet bereits statt und dass der Meeresspiegel weiter ansteigen wird, davon geht hier ebenfalls jeder aus. Der Geschäftsführer der Reider Deichacht kennt die aktuellen Prognosen.
Die Niederländer rechnen mit 1 Meter in den nächsten 100 Jahren, das Land Niedersachsen rechnet mit 0,5 Meter, also die Spannweite ist so immens.
Reiderlands Oberdeichrichter Hensmann hält einen Anstieg des Meeresspiegels von 50 Zentimetern in den nächsten Jahrzehnten ebenfalls für realistisch.
Der Deich hat im Moment Höhen am Dollart um die 9 Meter, 9 bis 29. Das ist schon die Klimaveränderung für die nächsten 50 Jahre sind da eingerechnet, das sind 50 Zentimeter.
Dann aber fügt er ebenso mahnend wie nachdenklich hinzu:
Was in 50 oder in 100 Jahren passiert, wissen wir heute noch gar nicht.
Eines aber weiß jeder Küstenbewohner: Küstenschutz ist eine Ewigkeitsaufgabe. Und so teuer es auch werden wird, er muss die Küste schützen vor dem Meer.
Über Deichbau und Küstenschutz in Zeiten des Klimawandels berichtete Dirk Ulrich Kaufmann. Und das war es auch schon wieder in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.